Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider und Kevin Kratsch. Heute präsentiert von maklerinnen-hannover.de, die Immobilienexperten. Checken Sie jetzt den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie direkt vom Sofa aus mit Objektwert to go. Oder persönlich in der Langefeldstraße 60 in Kirchrode, maklerinnen-hannover.de.
Herzlich willkommen, der neue Talk-Podcast der Nobilis, Lage an der Leine. Die erste Folge, Kevin Kratsch und Marleen Geider, das bin ich. Wir hatten unseren ersten Gast, ne Kevin?
Ja, hi Marleen, ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Es war sehr warm an den Tag, muss ich sagen, aber das lag wahrscheinlich nur an den Temperaturen. Wir hatten auch einen sensationell gut aussehenden Gast, Bettina Wulfer, bei uns.
Ja, und sie hat uns ja auch verraten, warum sie eigentlich so gut aussieht, ne? Sie macht mich verdammt viel Sport, also kommt das doch nicht von ungefähr.
Ich habe mich ein bisschen schlecht neben ihr gefühlt. Sie ist ein sehr guter Mensch anscheinend. Sie baut wirklich gesunde Sachen im Garten an, die sie auch verkocht. Sie macht ganz viel soziale Aktivitäten und ist an sich auch, glaube ich, sehr mit sich im Reinen. Das habe ich so im Gefühl gehabt. Sie erzählt sehr viel. Wir brauchten gar nicht mehr so viel sagen eigentlich,
oder? Nö, wir beide waren so ein bisschen überflüssig, ne? Dafür waren die Inhalte umso besser.
Ich habe ein Wasser nach dem anderen getrunken. Kaffee gab es also von aus. Ich war glücklich. Aber ich denke, das sollten die Zuhörer jetzt selber hören und sich auf ein nettes Gespräch freuen. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt.
Viel Spaß mit Bettina Wulff. Bettina Wulff, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, ja, Bettina. Hallo. Dankeschön, dass ich hier sein kann.
Toll. Dürfen wir uns eigentlich duzen oder wollen wir uns lieber siezen? Wie ist das denn?
Also von meiner Seite aus können wir uns gerne duzen. Schön. Und ich glaube, mit Erschrecken feststellen zu müssen, dass ich ja auch die Älteste im Raum bin und deswegen biete ich das so hiermit an.
Und damit gibst du den Ball wieder zurück, you made my day, weil die meisten halten mich sonst immer für 60. Also,
gut, okay. Ja Mensch, du bist schon etwas sonnengebräunt. Warst du im Urlaub?
Ich war tatsächlich schon eine Woche an der Nordsee bei, sagen wir mal, freundlich relativ durchwachsenem Wetter. Aber wie gesagt, Nordseebräune, die ist ja, das ist ja anders als jetzt pralle Sonne am Mittelmeer. Also braun wird man trotzdem, auch wenn die Wolken am Himmel sind. Und der Rest ist natürlich auch dem Garten geschuldet, in dem ich in der letzten Zeit viel gewesen bin.
Schrebergarten?
Nee, Garten am Haus. Großer Fan vom Gärtnern und Schnippeln und Pflanzen.
Echt? Hast du so einen grünen Daumen richtig? Klappt das bei dir gut?
Kommt auf die Pflanzen an irgendwie.
Also Kaktus geht.
Kaktus geht. Ich habe gerade festgestellt, das neu angelegte Gemüsebeet, da kann man noch optimieren auf jeden Fall. Das hat jetzt nicht so die Ernte erbracht, wie ich sie mir erhofft habe. Aber alles, was so Stauden und Stauden und Rosen angeht, da bin ich ganz gut unterwegs.
Also ich habe immer gedacht, ich bin ein guter Gärtner und habe meine Pflanze immer gegossen. Das hat wunderbar geklappt, aber ich habe dann nach einem halben Jahr rausgefunden, es war ein Gummibaum und eine Plastikpflanze war die andere. Also von da aus war es dann nicht so schwierig.
Und was wächst, die Haare im Mund, was wächst in eurem Garten zu Hause? Also was wird da angepflanzt?
Also an gemüseverzehrbaren Dingen wächst da zurzeit Zucchini, Radieschen hatten wir, Mohrrüben tatsächlich, ein großer Kräutergarten mit allen möglichen Dingen wie Basilikum, Thymian, Rosmarin, Schnittlauch, Petersilie, was man halt so gern in die Küche benutzt. Und was aber wirklich noch fehlt, ist ein Obstbaum. Der Garten ist jetzt nicht so groß, aber da überlege ich gerade noch, wo wir den vielleicht noch hinpflanzen.
Das klingt ja richtig vorbildlich. Also bist du auch eine gute Köchin? Kochst du gerne oder bist du jemand, der sich eher lieber die Pizza bestellt?
Ah nee, tatsächlich koche ich sehr gerne und glücklicherweise sind meine Kinder jetzt aus dem Alter heraus, wo ich jetzt so mittags gezwungenermaßen immer so ein Kinderessen auf den Tisch produzieren muss, sondern da kann man jetzt auch schon mal ein bisschen vielfältiger werden, das macht dann auch Spaß. Ich bin keine Köchin, die jetzt für jeden Tag so da irgendwie was raushauen muss. Das fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich koche lieber so mit Zeit und Muße und dann gern abends.
Ich muss sagen, ich fühle mich immer schon total schlecht, weil jetzt gerade in der Lockdown-Phase sehr viel auf Social Media unterwegs gewesen und ich habe das Gefühl, dass meine gesamte Freundesliste entweder alle Veganer sind, alle super sportlich, jeder kocht, jeder benimmt sich gut.
Und, dann und alle posten es im Moment.
Und alle posten es. Ich habe dann gar nicht mehr gepostet, weil ich hätte nur posten können zwischen Netflix, Pizza und wenig Bewegung, wie man sieht. Aber ich habe dann gedacht, du, das stimmt bestimmt alles nicht. Jetzt habe ich diese ganzen Menschen live getroffen. Es stimmt, ich bin der Einzige, der dick geworden ist, aber gut.
Nein, das stimmt nicht. Also es gibt entweder die Gruppe, die zugenommen hat während des Lockdowns und die abgenommen hat und massiv Sport getrieben hat. Also ich muss sagen, ich hatte auch 3 Kilo abgenommen und habe nämlich so eine Reinigungskur gemacht und angefangen mit zu joggen. Ja, also ich bin ein bisschen stolz, auch auf mich, muss ich sagen.
Social Media, ist das ein Thema für dich?
Social Media ist auf jeden Fall schon mal gezwungenermaßen ein Thema, weil ich halt zwei halbwüchsige Kinder zu Hause habe mit 17 und 12. Da bekommst du sozusagen ja die gesamte Range von TikTok, Snapchat, Instagram, dann noch ein bisschen Facebook mit, wobei Facebook ja für die alten Leute ist, wie ich ja immer wieder feststellen muss. Und dann ist Social Media auch ein Thema bei uns bei Notruf Miriam, also bei meinem, wo ich arbeite, weil wir da ganz gezielt diese Kanäle benutzen, um sozusagen an unsere Klientin, an junge Frauen, Mädchen heranzukommen, sage ich mal, um die um da unsere Unterstützung, Hilfe anzubieten. Von daher lerne ich da auch jeden Tag dazu.
Ja, vielleicht mal ganz kurz zum Notruf Miriam. Kennt vielleicht noch nicht jeder. Das ist ein Frauennotruftelefon, kann man sagen, für Schwangere, in Not geratene Frauen.
Genau,
ist das
richtig?
Ja.
Das ist ein Notruftelefon, das gibt es seit 2001 in dieser Art, angekoppelt an der Evangelischen Landeskirche hier in Hannover mit dem Ziel, ja, Frauen in krisenhaften Lebenssituationen, Schwangere, junge Mütter zu ermuntern, sich bei uns zu melden, sich sozusagen nicht entmutigen zu lassen, sondern bei uns anzurufen. Da sitzen an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden, sitzen insgesamt jeweils sich abwechselnd 15 Mitarbeiter, ehrenamtlich tätige Frauen. Und die hören zu erstmal und vermitteln dann durch unser Netzwerk passende Hilfe. Und das ist ganz breit gefächert. Anrufe von jungen Mädchen, die zum Beispiel vielleicht, wo es Verhütungspannen gab, die nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, die schwanger sind, wie sie damit umgehen sollen, bis hin zu häuslicher Gewalt, wo es wirklich darum geht, Frauen schnell und unbürokratisch aus der häuslichen Umgebung.
War das vor allen Dingen Lockdown-Thema?
Rauszuziehen, ja, da sind wir uns, das wird wahrscheinlich noch ein Thema. So unsere Netzwerkpartner, wo wir auch regelmäßig nachfragen, die geben uns auch das Feedback, dass es wohl so sein wird, dass wenn die größte Welle vorbei ist, also wenn wieder mehr Freiheit möglich ist und auch wieder mehr Außenkontakt möglich ist, dass dann auch die Zahl der Anrufe oder der Hilfesuchenden wahrscheinlich, die sich melden, steigen wird. Jetzt für diese Frauen, die im Moment wirklich auch zu Hause sozusagen so eingepfercht sind und wenig Kontaktmöglichkeiten nach außen haben, für die ist im Moment einfach nur Durchhalten angesagt. Mhm. Leider. Und das ist auch das Thema, was wir ja auch sehen mit Kindern, die mit häuslicher Gewalt konfrontiert werden, wo jetzt seit Wochen, Monate keine geregelte Schule stattfand, die nirgendwo rauskam, um sich überhaupt bemerkbar zu machen. Und da wird es wahrscheinlich eher so sein, dass die Nachfrage, in Anführungsstrichen, der Anstieg von Telefonanrufen von Menschen, die dann Hilfe brauchen, dass das noch kommen wird. Da gehen wir von aus.
Ja, das ist ein negativer Nebeneffekt des Lockdowns, nämlich nicht nur Netflix oder diese lustigen Themen, aber dann gerade Thema häusliche Gewalt, wenn dann der Partner dann auch gar nicht entrinnen kann, weil er gar nicht raus kann.
Das ist ja richtig. Also es ist ja bei vielen von in unserer Umgebung, vielleicht muss man sich immer mal wieder klar machen, viele von uns leben ja wahrscheinlich relativ geräumig, vielleicht auch mit einem Balkon, mit einem Garten, bestenfalls vielleicht auf dem Land im Grünen. Der Großteil der Menschen lebt in der Stadt, aber eher in einer 2-3-Zimmer-Wohnung ohne Möglichkeit rauszugehen, vielleicht mit einem kleinen Balkon oder eben gar nicht. Und ich sag mal, unsere Klientin, die mit denen wir zu tun haben, sind in der Regel alleinerziehend, mit mehreren Kindern, vielleicht auch von mehreren Partnern und meistens auch von staatlicher Unterstützung abhängig. Und die leben auf begrenztem, sehr klein begrenztem Raum mit vielen Kindern zusammen. Und das ist klar, da sind Spannungen vorprogrammiert.
Ja. Seit 2019 bist du jetzt hauptamtlich für den Notruf Miriam tätig?
Genau, richtig, seit Ende letzten Jahres.
Mhm. Genau, und warum ist das Thema für dich so wichtig? Wie bist du dazu gekommen eigentlich? Dies ist jetzt fast wie so ein eine Lebensthema geworden, eine Hauptaufgabe, die dich auch sehr inspiriert, würde ich sagen, oder auch sehr fasziniert, merkt man beim Sprechen.
Ja.
Und wie ist da eigentlich die Berührung?
Also der Berührungspunkt war der, dass ich mit dem Geschäftsführer der Inneren Mission, Heino Masemann, Kontakt aufgenommen habe durch einen Gottesdienst, den ich bei ihm besucht habe und er mich darauf angesprochen hat, ob ich mich vielleicht, nachdem wir aus Berlin wieder zurückgekommen sind, ehrenamtlich in der Inneren Mission, also einem Teil der Landeskirche, engagieren möchte ehrenamtlich. Und dann hat er mich halt mit Notruf Miriam sozusagen, hat er mir das Projekt vorgestellt. Und weil ich selber 2 Kinder habe, selber auch mal alleinerziehend war und berufstätig und das alles unter einen Hut bringen musste, weiß ich um die Nöte, die da entstehen können. Und das hat mich einfach, das Konzept, niedrigschwellig Hilfe anzubieten und ein Netzwerk zur Verfügung zu haben, wo man sagen kann, es gibt kein Problem, was man nicht irgendwie zumindest lindern kann. Vielleicht nicht gleich lösen, aber lindern kann. Das hat mich total angesprochen. Und ja, da war ich von Anfang an dabei und begeistert. Und jetzt mache ich eben seit Mitte letzten Jahres auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für den Notruf Mirjam. Und es ist tatsächlich ein Projekt, was mir einfach über die Jahre sehr ans Herz gewachsen ist. Zumal wir viele Frauen ja auch über Jahre begleiten. Und dann wirklich zu sehen, wie solche Menschen, die eigentlich wirklich verzweifelt, perspektivlos sich an uns wenden, wie sich das dann entwickeln kann, die vielleicht auch eine Berufsausbildung wieder aufgenommen haben, denen wir zu einer ordentlichen Wohnung verhelfen konnten, wo die Kinder jetzt in Kindergarten gehen. Also einfach eine Struktur mit ihnen gemeinsam aufzubauen, ohne sie zu bevormunden. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Ja, es gibt ganz viel zurück.
Auf jeden Fall. Und übrigens auch ein Thema, was ja tatsächlich wirklich akut ist, was ja durch alle Gesellschaftsschichten wahrscheinlich auch geht. Das ist wahrscheinlich ja nicht nur, dass eine gewisse Gruppe trifft. Und man ist dann vielleicht dann auch manchmal sehr überrascht, wo auch zum Beispiel häusliche Gewalt auch überall auftaucht und wie hilflos dann auch manchmal so Opfer sind. Das ist Lockdown. Wie hast du ihn verbracht?
Ach ja.
Ein Thema. Bist du so Netflix-Typen?
Meine Kinder sind totale Netflix-Typen. Ich eher weniger, muss ich sagen. Mhm. Lockdown, ja, die ersten 2-3 Wochen war das eher ja so ein Feriengefühl. Und dann merkte man, oh, das wird jetzt doch irgendwie alles hier so ein bisschen anders. Der Alltagsrhythmus verschiebt sich. Dann kam das Schulthema eigentlich bei uns erst so richtig hoch. Am Anfang passierte da relativ wenig und dann merkte dann aber, glaube ich, auch die Schulleitung so, wir müssen jetzt hier irgendwie weiter den Stoff vermitteln. Und bei uns zu Hause waren regelmäßige Videokonferenzen, Zoom-Schaltungen und ja, also auch wirklich stundenlanges Hausaufgaben in dem Fall oder Lernen am PC war es schon, stand schon auf der Agenda.
Und du hast betreut, also du warst sozusagen Nachhilfelehrerin. Welches Fach liegt dir am meisten und welches gar nicht?
Also gar nicht liegen mir Naturwissenschaften und Mathematik. Das habe ich immer irgendwie versucht, an meinen Freund abzuwälzen oder da in der Zeit zu arbeiten. Da bin ich einfach ins Büro gegangen, demonstrativ. Und ansonsten, was mir liegt, sind Sprachen und Geschichte, Religion, solche geisteswissenschaftlichen Themen. Und da fand ich es ganz spannend, dass ich einfach jetzt einmal in den Stoff der 6. Klasse und einmal in den Stoff der 11. Klasse mal wieder hineinschnuppern konnte. Also ich habe überhaupt mal wieder positiver Effekt, bei all vielleicht in eher negativen Dingen. Ich habe überhaupt mal mitbekommen, was meine Kinder tatsächlich in der Schule an Stoff eigentlich lernen.
Also womit weißt du sie jetzt eigentlich alles über die Französische Revolution?
die lag zum Glück bei beiden gerade auf der Agenda.
Wie verbringst du sonst so deinen Alltag? Du bist sehr viel am Arbeiten, wie wir gerade hören, so Freizeit, viel in Hannover oder bist du noch viel am Rumreisen?
Also ich brauche immer einen Ruhepunkt und Ruhepol, wo ich gerne immer wieder zurückkehre. Das ist nach wie vor im Kleinstadt, Großburg-Wedel. Mm. Sehr schön, sehr grün, sehr beschaulich.
Schön bei Ikea, da bei einer Hotdog-Stand.
Da würdest du stehen, Kevin.
Genau, wo irgendwie sozusagen, wo jeder mehr oder weniger jeden kennt. Das hat was Positives. Die Kinder sind da verortet. Aber auch ganz wichtig, regelmäßig irgendwie rauszukommen und irgendwo anders zu sein. Also ich bin nach wie vor viel in Berlin unterwegs, Köln, Hamburg. Und ich finde es ganz schön, so beides haben zu können. Ich empfinde das auch als ein Privileg und ein Luxus, dass ich irgendwie eine feste Base habe, wo ich immer hinkommen kann. Die ist eher eben im Grünen, weil ich mir auch nicht mehr vorstellen kann, in einer großen Stadt zu leben. Aber da immer zu sein, das wird dann auch ein bisschen langweilig.
Aber so, hast du noch so viel, so von früher machst du viel so Partys, gehst du noch viel so raus oder diese
von
großen,
früher?
Diese großen Events, ist das noch ein Thema für dich oder ist das so heute ein bisschen anders?
Na, das hat sich schon verändert. Also zum einen schaue ich mir schon genau an, wo ich wirklich gerne noch hingehen möchte und wo ich vielleicht auch einfach schon mehrere Male war und denke, naja, da passiert jetzt auch nicht so viel anderes oder so viel Neues. Ich überlege mir schon auch, meine Zeit besser einzuteilen und das Leben ist insgesamt, hat sich bei mir schon in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 8 Jahren schon sehr entschleunigt und in positiver Weise.
Ja. Also vermisst man das auch gar nicht? So dann, oder?
Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich mir selber immer wieder dann auch Akzente schaffe, dass ich dann auch wieder irgendwie losfahre und losfliege, hält sich das gut in den Rahmen, aber ich fühle mich jetzt nicht mehr getrieben. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich immer dauernd überall mit dabei sein muss. Und das war so eine Phase, würde ich mal sagen, bis 30, Anfang 30, dass ich mir dachte, also wenn ich den Abend jetzt hier zu Hause bleibe, da verpasse ich ja irgendwie eigentlich alles, was da draußen in der Welt passiert.
Hast du immer noch. Das ist wahrscheinlich ein Berufsthema, oder?
Aber das habe ich tatsächlich nicht mehr. Und das bringt aber auch ganz positive Dinge mit sich, dass man irgendwie sich mehr tatsächlich, ich mich mehr mit mir selber beschäftige, mit mir selber auseinandersetze, mehr Zeit wieder mit meinen Kindern auch verbringe. Da gab es auch Phasen in meinem Leben, wo ich sie wirklich, muss ich echt sagen, wenig gesehen habe, einfach durch die vielen Termine und viele einfach öffentliche, äußere Dinge, die einfach auch Zeit in Anspruch genommen haben. Das empfinde ich eher als kostbar zurzeit, aber es geht ja auch immer weiter. Wer weiß, wie es in 4, in 5, in 6 Jahren ist, keine Ahnung.
Ja, weiß keiner. Also.
Machst du eigentlich Sport, Bettina?
Ja. Sehr viel. Sport ist Therapie in meinem Fall. Wenn ich das nicht mache, da können es wissen Freundinnen und Familie ein Lied von zu singen. Wenn man mich nicht bewegen lässt, dann werde ich relativ schnell ziemlich unausgeglichen, sprich irgendwie knatschig. Ja. Also ich habe früher intensiv Basketball gespielt. Das ist im Mannschaftssport schwierig, wenn man so zeitlich in anderen Dingen so eingebunden ist, da regelmäßig irgendwie zu trainieren. Und seitdem das nicht mehr so aktuell ist und auch mit dem fortschreitenden Alter jetzt nicht mehr so richtig geht mit den Knochen, mache ich ganz viel Fitness und ich laufe und im Sommer gehe ich unheimlich gerne schwimmen. Hm. Ja, also Bewegung ist bei mir absolut wichtig. Ich würde fast sagen, so ein bisschen Bewegungsjunkie.
Irgendwie. Jeden Tag Sporteinheit oder?
Jeden zweiten. Würde ich sagen. Ja, also mein Fitnessstudio war jetzt ja wochenlang geschlossen. Also das habe ich denen echt irgendwann persönlich genommen. Also da habe ich echt gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Also ihr wisst nicht, was das für Konsequenzen hat.
Also ich muss sagen, ich habe es gerade ja schon gemerkt, wir haben kurz vorher noch einen kurzen Kaffee getrunken, sind dann jetzt hier hoch zu euch gekommen, hier zu Hannover, Radio Hannover. Und wir haben die Treppe benutzt. Vierter Stock. Ich habe schon gedacht, okay, sag jetzt nichts. Und die beiden Damen, ruckzuck waren sie oben und ich bin hier abgekämpft, um die Ecke gekommen, brauchte erstmal eine Viertelstunde der Regeneration. Mit Wasser und Kaffee. Ich habe ja auch alles ausgeschwitzt, also insofern 5 Kilo verloren. Auch,
hoffst du, denkst du, dass
ich denke,
so dass es
für mich so leicht jetzt. Wie eine Feder. Wie eine Feder. Aber ich habe mir aber nichts anmerken lassen, aber es ist aufgefallen.
Du machst das gut, Kevin. Ja, schön. Also ich war heute Morgen auch schon joggen übrigens, so eine kleine Runde. Ich bin jetzt gerade bei 20 Minuten, mein Ziel sind 30 Minuten. Also ich muss mich so ein bisschen steigern noch. Ich bin auch noch nicht da, wo ich hin will, aber ich arbeite dran.
Du lebst in Hannover? Schon immer eigentlich?
Ein bisschen außerhalb, genau.
Roßburg-Wedel.
Ich bin in Hannover geboren. Ich bin tatsächlich eine Pflanze, die an der Leine groß geworden ist, und die, so wie man so sagen könnte. Meine Eltern sind dann so Klassiker mit 2 kleinen Kindern irgendwie ein bisschen weiter raus aufs Land gezogen, in besagte damals noch Dorfstruktur, jetzt würde ich sagen Kleinstadt. Bin in Hannover zur Schule gegangen, habe hier studiert in Hannover, weil ich aber unbedingt diesen Studiengang einfach wahrnehmen wollte. Wäre der sonst wo gewesen auf der Welt, hätte ich es auch dort gemacht.
PR und Öffentlichkeitsarbeit in der Fachhochschule?
Nein, ich habe damals am Institut für Journalistik an der Musikhochschule in Hannover Medienmanagement und Kommunikationsforschung studiert. Und das war damals in der Form der erste Studiengang tatsächlich in Deutschland. Und das hat mich so fasziniert. Und da dachte ich, da muss ich mich unbedingt bewerben. Und als ich den Platz bekommen habe, da war ich einfach überglücklich, naja, und das war nun mal in Hannover. Und tatsächlich bis auf ein kurzes Intermezzo in München dann auch wieder hier zurückgekommen, weil hier dann mein erster richtig toller Arbeitgeber auf mich gewartet hat. Und da war ich dann auch erstmal 10 Jahre in der Unternehmenskommunikation, Automobilzulieferer, Reifenhersteller, und da habe ich Pressearbeit, sagen wir mal, von der Pike auf gelernt. Also über Standortkommunikation, über Hochschulmarketing, über direkt für Vorstände Dinge, Themen zu erarbeiten und ja, Motorsportjournalisten zu betreuen, auch interessantes Thema. Und von daher, man muss, glaube ich, schon hochgradig autoaffin sein. Auch als Frau ist man da immer noch ein bisschen Exot, heute vielleicht nicht mehr. Damals war ich manchmal schon eher so die Einzige auch im Raum. Aber das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ja, war eine tolle Zeit.
Das glaube ich.
Und ja, dann kam eine Zeit als Frau des Ministerpräsidenten und dann habe ich parallel bei Rossmann gearbeitet, im Handel, auch interessant, auch Presse. Das Thema lässt mich nicht los und das ist anscheinend meins.
Toll, ja, das machst du ja auch wirklich gut. Wie lief das eigentlich mit dem Buch? Wir haben uns ja kurz vor dem Lockdown noch zum Interview getroffen. Wir hatten ein schönes Interview, das war sehr spannend. Ich fand das Buch sehr gut zu lesen und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier sitzen, sondern ich fand es wirklich inspirierend. Wie kam das so an? Wie war eigentlich die Rückmeldung? Wie hast du Briefe bekommen, Leserbriefe, oder was ist passiert danach?
Auch zu dieser Zeit passend ist der Buchtitel, trifft es auf den Kopf. Das Buch heißt ja Anders als gedacht. Und mein Mitautor Heino Masemann und ich, wir hatten uns das natürlich auch anders vorgestellt. Also wir hatten das Buch dann fertig, wollten groß auf Tour damit gehen. Ja, Und dann brach alles mehr oder weniger in sich zusammen. Dann kam der Lockdown. Dann wurden als erstes die Buchhandlungen geschlossen. Im Anschluss sagten große Online-Versandhändler, sie würden Büchersendungen erstmal hinten anstellen. Und von daher war erstmal sozusagen unsere ganze Planung drumherum, jetzt damit loszuziehen, per se erstmal lagen die flach. Gleichwohl haben wir viele, viele Rückmeldungen bekommen. Mhm. Wie das immer so ist, ganz unterschiedlicher Natur. Also was ich spannend finde und fand zu sehen, wir haben ja sozusagen unsere Gedanken aufgeschrieben, mehr aus Frauensicht, aus Männersicht, was wir uns eigentlich in unserem Leben immer mal so vorgenommen hatten. Ja, viele von uns haben ja so Bilder im Kopf und was dann eigentlich daraus geworden ist. Und interessanterweise haben wir in diesen Gesprächen, das Buch ist letztlich ein Extrakt aus vielen Gesprächen, die Heino Masemann und ich geführt haben, während wir uns immer mal zum Kochen verabredet haben, haben wir festgestellt, dass eben ganz viele Dinge von den Dingen natürlich, die wir uns so schön geträumt hatten, nicht eingetroffen sind. Und dass es ganz vielen anderen Menschen natürlich genauso geht. So, also dass man Menschen in meiner Umgebung, Frauen, in der Fall eben Freundinnen, Bekannte, dass ich natürlich bei denen auch sehe, so die in derselben Situation sind, die haben jetzt vielleicht auch schon erwachsene Kinder, die, wie ist das mit dem Job, wieder einzusteigen oder wieder was anderes zu machen oder wie ist das eigentlich mit der Beziehung, mit der Ehe, sich auch nochmal so neu zu orientieren, zu überlegen, ist es eigentlich das, wie ich jetzt wirklich die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiterleben will oder halte ich mal inne und bin mal wirklich mutig und setze mich wirklich hin, mutig zu mir selber und überlege, ob ich das, die Lebensumgebung, in der ich mich jetzt befinde, die ich mir selber geschaffen habe, ob es eigentlich wirklich das ist, wie ich weiter leben und sein möchte. Und da haben wir uns gedacht, wir schreiben das einfach mal auf. So. Und als sozusagen Einladung zu verstehen, sich mit seinem eigenen Umfeld, seiner eigenen Lebenswirklichkeiten auseinanderzusetzen. Und manche können das mit einer guten Freundin, einem guten Freund. Manche machen das lieber komplett mit sich alleine aus. Wir wollten einfach so ein bisschen anstupsen, sich über sein eigenes Leben in der Mitte des Lebens Gedanken zu machen.
Machst du das auch selber immer noch oft?
Also ich setze mich jetzt nicht jeden Morgen auf den Stein und überlege mir jetzt ganz genau so, wie ist jetzt gerade mein Leben. Aber tatsächlich halte ich regelmäßig inne. Bei mir hat das auch noch, kommt da noch ein Glaubensaspekt mit dazu. Ich verbinde das dann damit, dass ich mich einfach so ein bisschen in mich selber zurückziehe und auch im Zwiegespräch mit Gott beginne. Und schon zu gucken, ist es eigentlich wirklich das, was ich jetzt gerade tue, was mich erfüllt, was ich wirklich möchte? Oder sind es Bilder, Anforderungen von außen, von denen ich meine, dass ich denen gerecht werden muss? Und sich davon frei zu machen, ist echt tägliche Übung, kann ich nur sagen.
Ist dir wichtig, was andere Menschen über dich denken?
Es war mir immer extrem wichtig. Ich bin so sozialisiert worden und ich glaube, viele in meiner Generation, viele Frauen vor allen Dingen auch, oder wie ich das heute jetzt auch sehe bei jüngeren Frauen nach wie vor, sie empfinden das auch so. Ja, einfach immer an bestimmten Bildern entsprechen zu müssen, damit man gemocht wird von anderen. Und je älter ich werde und je mehr ich natürlich auch erlebt habe in meinem Leben, stelle ich fest, dass ich das wirklich auch im Guten loslassen kann. Also es das heißt jetzt nicht, dass mir jetzt mittlerweile alles völlig egal ist, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass es mir schon egal ist, wenn Menschen zum Beispiel eine voreilige Meinung über mich treffen. Das hat mich früher echt verletzt. Heute kann ich sagen, ich lasse das los, das ist deren Problem, weil sie mich nicht kennen und ich lebe mein Leben nicht für andere, sondern ich lebe es in erster Linie für mich
selbst. Ist es denn schwieriger, wenn man zu so einer, du hast ja dann die Wandlung von Normalperson zu einer öffentlichen Person, ist dann der Schritt dann da schwieriger oder kann man da besser mit abschließen? Ich könnte mir vorstellen, eigentlich ist es ja ein bisschen distanzierter oder weil es dann also, so öffentlich jetzt ist, schwieriger?
Es ist der eine radikale Schritt in die eine Richtung, von einer absolut privaten Person zu einer absolut öffentlichen Person zu werden und dann wieder sozusagen mit den Erfahrungen, die man in der Öffentlichkeit so gemacht hat und auch immer noch macht über die Jahre, zu sagen, bewusst, ich trete jetzt wieder ein Stück zurück und möchte mir wieder ein Stück Privatsphäre sozusagen für mich zurückerobern und gleichwohl aus der Öffentlichkeit nicht verschwinden. Da bin ich auch ganz pragmatisch. Also wenn ich irgendwie ein Thema habe oder wie wir jetzt, Heino Masemann und ich, dieses Buch geschrieben haben, haben wir gesagt, okay, natürlich, wir hätten es ja auch für uns schreiben und ins Regal stellen können.
Oder als Tagebuch,
oder für irgendjemanden, den es irgendwann mal interessiert, irgendwo in den Schrank legen können. Aber wir haben gedacht, nee, weil wir so viele Menschen kennen und wissen, dass andere das auch umtreibt, machen wir es halt öffentlich. Und dann gehen wir halt auch raus damit.
Und aber gab ansonsten, es dann Feedback? Also gab es mal Leserbrief, Mensch, Frau Wulff, ich habe das gelesen und habe gesagt, jetzt mache ich es auch, jetzt trenne ich mich endlich. Oder ja, jetzt mache ich dies.
Es ist immer ambivalent. Also es gibt, ich habe viele, viele Zuschriften von tatsächlich und Mails vor allen Dingen von Frauen bekommen, die gesagt haben, dass genau sie das auch gerade umtreibt, dass sie letztlich im Moment nochmal so denken, also was mache ich jetzt im nächsten Schritt in meinem Leben, wie gestalte ich, wie richte ich mein Leben noch mal ein bisschen anders aus. Es geht uns gar nicht darum, jetzt zu riesengroßen, gravierenden 180-Grad-Umschwüngen so zu beratschlagen. Das steht uns sowieso auch gar nicht zu, sondern es können ja auch ganz kleine Dinge im Alltag sein, die man vielleicht so ein bisschen neu justiert, damit man für sich selber einfach ein schöneres, ein besseres Gefühl bekommt. Und es gibt natürlich auch die, die sagen, also wie können Sie nur und was soll denn das und behalten Sie Ihre Meinung für sich. Und das interpretieren wir eher so in die Richtung, dass es eben auch viele Menschen gibt, die sich einfach mit ihrer wirklichen inneren Situation nicht auseinandersetzen wollen. Und das ist auch okay.
Sag mal, Kevin, ich muss ja mal eins sagen, du bist ja nicht so unbedingt einer, der innehält, ne? Du bist ja nur on Tour. Wenn ich Kevin anrufe, ist er in München, Köln, Dortmund, morgen nach Mainz. Also ich habe nicht
notorischer das Gefühl, Ablenker wahrscheinlich.
Genau, dass du ins Zwiegespräch gehst mit dir selber.
Also ich muss sagen, es ist tatsächlich so, ich bin gestern mit dem Zug aus Mainz gekommen und es ist jetzt tatsächlich schon in der Phase angekommen, dass die Schaffner mich kennen.
Nein.
Guten Tag, Sie wieder. Also doch, ich halte schon inne. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich immer zu reflektieren auch, weil man ja auch für Projekte, die man dann so vor, denen so man so vorsteht, ja auch die eigene Bewertung braucht. Was ich tatsächlich durch Lockdown ein bisschen gemerkt habe, ich war schon der Typ, der in Berlin dann war, 20 Termine und am besten noch irgendwen gefunden, der mit einem in eine Bar geht. Hauptsache, also mir war es grundsätzlich egal, wer da neben mir saß. Hauptsache, ich konnte irgendwen zuquatschen auf den Gin Tonic.
Das merken wir uns jetzt noch.
Aber wir haben ja noch gar nicht auf den Gin Tonic gesagt. Aber da muss ich sagen, jetzt kommt nämlich dir das Aber. Das habe ich in Lockdown schon gelernt, wo ich gesagt habe, du, okay, man muss nicht jeden und allen hinterherlaufen und nicht allem gerecht werden. Das tat tatsächlich mal ganz gut.
Also bist du etwas runtergekommen?
Bin dann etwas runtergekommen. Ja. Das war ein bisschen so ein vollfahrender ICE auf Notbremse. Bin genauso durch die Gegend auch geflogen. Die ersten Wochen Lockdown waren ganz schlimm.
Du hast dich gewundert, dass du alleine bist, ne?
Alleine, ja. Ich habe auch gemerkt, gar keine Hobbys. Also ich muss sowieso sagen, wenn ich hier heute höre, hier, wir pflanzen hier tolle Sachen im Garten an, die wir kochen können. Wir sind in der Kirche, wir machen alle Sport. Dann fühle ich mich nach wie vor als schlechter Mensch, aber mit einem besseren Gefühl jetzt seit Lockdown. Weil ich auch mir Gedanken mache, was so schlecht läuft.
Ja, Mensch, das war ein tolles erstes Gespräch. Ich finde, so können wir weitermachen, oder Kevin?
Ich freue mich sehr, wenn die Gäste so toll bleiben. Also jetzt, ich muss auch immer hier, bin bei der Einladungsliste dabei. Also es kommen nur nette, tolle Leute hier an den Tisch.
Ich bin ja mal gespannt.
Nein, hat mir auch große Freude gemacht. Hab sehr viel erfahren von dir im Übrigen. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass wir uns bald auf irgendeinem Schützenfest, Maschefest oder so
wiedersehen.
Ja, unbedingt.
Oder bei Linda Narren, da haben wir uns zuletzt gesehen. Richtig. Anfang des Jahres.
Das war. Ja, das hoffe ich auch. Also ich bin großer Schützenfest-Fan tatsächlich. Und das sage ich nicht nur, weil ich ja aus Hannover komme, sondern das ist tatsächlich so. Und das fehlt mir auch, muss ich echt sagen.
Also, dir wahrscheinlich mir auch.
Wir hoffen das Beste.
Ja, wir sehen uns wieder. Ich freue mich drauf. Bis
ganz
bald.
Ganz lieben Dank. Tschüss, Bettina.
Tschüss. Tschüss,
bis bald. Danke, tschüss.
Lage an der Leine. Ein Talk-Podcast der Nobilis. Mit Marleen Geider und Kevin Kratsch.